Herzlich willkommen, liebe Rezipienten da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr euch das anschaut oder anhört, je nachdem, wo ihr das hier eben abruft. Mir zugeschaltet ist heute Torben Kuhlmann. Und bevor ich jetzt so tue, als wäre ich streng journalistisch heute unterwegs, stimmt das nicht so ganz. Denn eigentlich bin ich Fanboy oder wir sind vielmehr eine Fanfamilie mittlerweile von Torben. Deswegen freue ich mich besonders über dieses Interview und warum wir Fans sind. Torben, das hat ja damit zu tun, was du beruflich machst. Magst du dich unseren Hörern, unseren Zuschauern einmal vorstellen? Wer bist du und warum ist Familie Bartoszek wohl ein Fan von dir?
Oh, hundertprozentig kann ich das erahnen. Ich vermute allerdings, dass ich eine ganz gute Erklärung dafür habe. Ich bin Torben Kuhlmann. Ich bin seit ziemlich genau 10 Jahren jetzt unterwegs als freiberuflicher Kinderbuchautor und auch Kinderbuchillustrator. Und habe in dieser Zeit doch einige Abenteuergeschichten erzählt, in denen kleine Mäuse oft unvorstellbar große Abenteuer erleben. Das ging los mit der fliegenden Maus in Lindberg 2014. Und ab da habe ich mich dann quasi von Buch zu Buch gearbeitet.
Genau, und genau mit dieser Maus hat es zu tun, denn diese Maus, für diejenigen, die es da draußen nicht kennen, das ist gar nicht immer dieselbe Maus, da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal drauf. Aber diese Maus erklärt letztlich Kindern Wissen. Ich würde es schon so als Wissenschaftskommunikation sehen, aber, und das finde ich ganz spannend, sehr unaufdringlich. Also die Geschichte und die Entdeckung und das Spannende stehen in all diesen Büchern, Lindberg, Edison, Einstein und so weiter im Vordergrund und nicht irgendwie mit dem Holzhammer, sage ich jetzt mal, die Vermittlung von Wissensinhalten. Wie bewusst fällt man so eine Entscheidung? Denn ich habe das Gefühl, du hast dir, nicht, dass andere Autoren das nicht tun, aber ich habe den Eindruck, dass du dir sehr viele Gedanken auch über Feinheiten gemacht hast. Oder kommt das einfach alles so raus und Leute wie ich interpretieren dann im Nachgang viel mehr Arbeit rein, als es war?
Schwierig zu beantworten, weil es hat tatsächlich Facetten von beidem. Mhm. Also am Anfang macht man sich natürlich viele Gedanken. Ein großer Anteil ist Recherche. Man muss sich selbst ein bisschen erst in das Thema reinarbeiten. Man muss ja, wenn man zum Beispiel ein Luftfahrtbuch illustrieren möchte, zumindest so ein grobes Verständnis von der Luftfahrtgeschichte und vielleicht auch von der Technik dahinter haben. Also so ein klein bisschen Recherche ist auf jeden Fall wichtig. Dann fängt man an zu schreiben und dann kommt meistens auch irgendwie ein Punkt, wo sich Sachen dann quasi von selbst schreiben und fast verselbstständigen. Also manche Sachen kommen dann einfach so dazu, ohne dass man sie vorher explizit geplant hat. Bei den Mäuseabenteuern war das tatsächlich auch so, dass ich mir am Anfang natürlich Gedanken gemacht habe, was ich für eine Geschichte erzählen möchte. Eine Maus, die eben aufgrund von äußeren schwierigen Umständen das Fliegen lernen muss und sich dann quasi so als Abbild der menschlichen Luftfahrtgeschichte in der Tierwelt umguckt, Fledermäuse entdeckt, dann inspiriert davon, versucht, diese Flügel zu verstehen und dann natürlich einige Fehlschläge hat. Die ersten Flugapparate funktionierten natürlich nicht, wie bei uns Menschen ja auch. Und dann irgendwann aber am Ende des langen Weges steht dann ein funktionierender Flugapparat, der dann auch Verweise hat auf reale Modelle, die in der Luftfahrtgeschichte auch gebaut wurden. Wie gesagt, am Anfang habe ich die Idee, so ein paar Versatzstücke dieser realen Geschichte da drin zu haben. Aber wenn ich dann anfange, die Geschichte zu erzählen, fordert die Geschichte dann auch von sich dann manchmal eigene Sachen ein und wird fast ein Selbstläufer.
Jetzt bist du ja, wie ich den Büchern entnehmen konnte, nicht nur der Illustrator, sondern auch derjenige, der die Geschichte geschrieben hat. Wie funktioniert sowas? Macht man erst die Geschichte oder erst Skizzen oder läuft das irgendwie parallel? Also das ist ja ein vielschichtiger, so stelle ich mir das zumindest vor, ein vielschichtiger Entstehungsprozess, oder?
Das stimmt. Kann das vielleicht gar nicht so unbedingt trennen. Natürlich so im vielleicht eher üblichen Arbeitsumfeld gibt es eine Geschichte, dann kommt eine Illustratorin oder ein Illustrator dazu, nimmt dann diesen Text und malt dann zu gewissen Szenen daraus dann die Bilder. Das fand ich tatsächlich immer ein kleines bisschen für mich unbefriedigend, weil ich quasi ja nur dann Textinhalte adaptieren kann. Ich hatte immer eher ein größeres Bestreben, selber zu erzählen. Und ich trenne dabei auch gar nicht so sehr von zwischen Text und Bild, weil im Vordergrund steht bei mir die Geschichte. In welchem Medium sie dann erzählt wird, ist dann fast die zweitrangige Entscheidung. Mhm. Also am Anfang denke ich über die Geschichte nach und dann ergeben sich fast automatisch Momente, wo ich denke, diesen Teil könnte ich in hoffentlich beeindruckenden Bildern zeigen, ohne dass ich das jetzt ausgiebig erklären muss. Und dann gibt es andere Passagen, bei denen sich ganz klar anbietet, wenn ich zum Beispiel eine Stimmung oder einen Charakter beschreibe, dass ich das dann auch mit Worten machen kann.
Mhm.
Und so habe ich die Möglichkeit, Bild und Text relativ gut miteinander zu verzahnen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich bei meinem ersten Buch auch beides machen wollte. Also ich wollte die Geschichte mir ausdenken und dann so gut wie möglich darin einbauen, die Bilderzählebene. Also dass man nicht diese klassische Doppelung hat. Man liest etwas und sieht es dann auch im Bild, sondern man sieht entweder was im Bild oder man liest etwas im Text. Und so mit diesem Ansatz habe ich damals meine Abschlussarbeit geschrieben, mein Diplom.
Mhm.
Und das wurde dann auch die Geschichte Lindberg. Und tatsächlich hat mich dieser Erfolg, den dieses Buch dann plötzlich hatte, auch ein bisschen überrascht. Aber es hat mir natürlich die Tür geöffnet, quasi mit diesem Ansatz weiterzuarbeiten und weitere Bücher zu erzählen.
Ja, für uns war das so ein bisschen, für mich, mein Sohn, der Siebenjährige, für den konnte es natürlich nicht so einordnen, aber ich hatte immer so das Gefühl, das ist so ein Switchen zwischen Graphic Novel, Bildgeschichte und klassischem Kinderbuch, weil du genau das da auch machst. Also ganz, ganz beeindruckend waren hier immer die Szenen, wo auf einmal quasi das gesprochene Wort als Erzählebene wegbrach, man weiterblätterte und es dann so eine riesige Doppelseite gab. Ich weiß, da gab es, weiß gar nicht, in welchem Buch das war, kam dann so eine Katze auf einmal rausgesprungen. Und da weiß ich nicht, wie mein Sohn zurückzuckte und ich sogar auch, weil ich dachte, okay, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das funktioniert super. Kriegst du denn überhaupt so Rückmeldungen? Also gibt es Testleser bei Kinderbüchern? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Also dass man die, keine Ahnung, an 10 zufällig ausgewählte Kinder verschickt und dann die Rückmeldung kommt und dann sagt der Verlag, hier, Seite 3, die funktioniert aber nicht.
Das mag es geben. Tatsächlich ist mir das in meinem Berufsalltag doch nicht passiert. Ich bin tatsächlich relativ isoliert auf mich allein gestellt, während ich mir meine Geschichten überlege. Es ist dann immer sehr viel blanke Theorie.
Mhm.
Ich überlege mir, wie ein dramaturgischer Aufbau am besten funktionieren könnte, wie du eben das Beispiel genannt hast, dass ich im Text eine Atmosphäre aufbaue und so einen kleinen Erwartungsmoment schaffe. Dann wird umgeblättert und plötzlich ist dann die Auflösung da. Da ist dann zum Beispiel die Katze, die ins Bild springt. Die wurde vorher im Text nur angedeutet.
Mhm.
Das sind Sachen, die ich mir selbst überlege und dann eigentlich mit der großen Hoffnung dann auf die ersten Lesetouren gehe, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt so einen kleinen repräsentativen Feldtest vorher habe ich noch nicht gemacht, außer vielleicht so im engsten Familien- oder Bekanntenkreis.
Ja. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die du aussuchst, die sind ja sehr, in meiner Wahrnehmung, sehr zentrale Figuren der Wissenschaft der letzten, naja, sagen wir mal so 100 Jahre, ne? So, wie hast du die ausgesucht? Also gut, jetzt kann man natürlich sagen, Einstein an Einstein führt wahrscheinlich keinen Weg vorbei in der Wissenschaft der letzten 100 Jahre. Aber es sind ja nicht nur die Top-Wissenschaftler, es sind auch die Entdecker wie Erhard oder eben Lindberg. Also wie hast du bisher ausgesucht, um wen es gehen soll?
Gar nicht. Tatsächlich ist das auch eine dieser Sachen, die sich mehr oder weniger verselbstständigen. Ich habe am Anfang meistens eine Idee für ein Mäuseabenteuer, Also ich habe entweder die Idee, eine Maus möchte das Fliegen lernen, ich habe die Idee, eine Maus zum Mond zu schicken oder vielleicht sogar eine Zeitreise machen zu lassen. Und dann baue ich so nach und nach diese Mäusegeschichte zusammen. Neue Ideen kommen dazu. Und durch die Handlung, die ich mir so nach und nach überlege, kommt eindeutig ein Zeigefinger, der zu irgendeiner berühmten Person der menschlichen Geschichte hin zeigt. Also irgendwann bei der Lindbergh-Geschichte war es so, dass diese Maus dann nicht nur das Fliegen lernt, sondern auch den Atlantik überquert. Und da war dann für mich natürlich dann die erste Assoziation, das Buch auch mit dem Namen zu verbinden, der allgemein mit Atlantiküberquerung verbunden ist, nämlich Lindbergh. So hat quasi erst im letzten Moment das Buch diesen Bezug zu einer realen Person gekriegt. Bei Armstrong war es im zweiten Band auf dem Weg zum Mond war es dann ähnlich. Da hatte ich die Idee, wie eine Maus quasi sich gegen Widerstände durchsetzen muss, einen merkwürdigen Käsekult überwinden muss und selber zum Mond fliegt. Und auch da kam erst später dann die wirkliche Verbindung zu Armstrong als Person hinzu, beziehungsweise so eine kleine Schlusspointe. Wie gesagt, ich suche mir jetzt nicht jemanden aus und schreibe dann ein Mäusebuch, sondern ich habe die Idee für ein Mäusebuch, das automatisch auf irgendjemanden in der Geschichte zeigt.
Ah, okay. Das ist total spannend, weil eine Frage, die sich mir aufdrängte, die ich drängte, die sich mir aber jetzt eigentlich schon beantwortet, war, als wir jetzt Erhard gelesen haben und ich mir kurz dachte, okay, war ihm jetzt wichtig, auch einen weiblichen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, so heißt er, weiblicher Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin oder eine Entdeckerin einzuführen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es so platt, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht, sondern die Geschichte entwickelt sich und dann bietet sich Emilia Earhart ab irgendeinem Zeitpunkt an, so.
So sagen. Natürlich war es auch definitiv an der Zeit, eine weibliche Namenspatronin für eines der Bücher zu haben. Mein Problem war immer, dass ich mich eben aus so einem, auf einem geschichtlichen Bereich bediene, wo eben leider Frauen noch nicht so in vielen Bereichen präsent waren. Und wenn dann nicht mit einem Namen, der so bekannt ist, dass diese Pointe am Ende richtig funktioniert. Also die Mäuseabenteuer spielen ja auch immer damit, dass man so einen Namen hat, mit dem man eindeutig sofort viele Assoziationen hat und am Ende kommt dann diese kleine humorvolle Anekdote dazu, wie diese Maus plötzlich mit dem Namen in Verbindung steht. Das erfordert natürlich immer, dass die Namen auch wirklich schon richtig bekannt sind und diese Assoziationen haben. Und so kam es eben lange Zeit dazu, dass es ja eher die großen männlichen Pioniere dann waren, die dann sich diese Rolle quasi geschnappt haben. Bei Erhard war dann tatsächlich die Idee, weil es um die Umrundung der Welt ging, dass Erhard auch wirklich die perfekte Kandidatin für diesen Titel dann gewesen wäre. Und außerdem passte es gut, dieses zweite Flugmausabenteuer zu erzählen. Nach 10 Jahren Lindbergh quasi natürlich 10 Jahre weiter. Ich hatte dann auch den Ansatz, Lindbergh als 10 Jahre altes Buch. Ich würde heute vielleicht ein paar Sachen anders machen, aber ich möchte jetzt nicht zurück zum alten Buch und quasi da drinne Sachen umschreiben und korrigieren und eine Special Edition daraus machen, wo ich dann quasi Sachen einfach wild ändere. Sondern ich dachte, ich nutze diese Chance zum 10-jährigen Jubiläum, ein weiteres Flugmausabenteuer zu erzählen, eine Weltumrundung als Thema zu haben und dann passte Erhard einfach, es fügten sich einfach wieder viele Sachen gut ineinander.
Und auch die Charaktere der jungen und der alten Maus, ne? Das war schon so ein bisschen die Indie Jones 3 Nummer, wo dann der Papa quasi oder der Mentor-Charakter ja dann mit reinkommt. Was mir aufgefallen ist, ich habe hier tatsächlich dann Bücher liegen, eben auch andere, nicht nur die Mäusebücher. Wir haben nämlich, nachdem wir die Mäusebücher durch hatten, er hat noch nicht raus war, alles bestellt, was dieser Kuhlmann so gemacht hat. Und das fand ich spannend. Es gibt hier die Graue Stadt, da muss ich ehrlich sagen, da ist mein Kleiner noch zu klein für, hatten wir den Eindruck. Das ist nicht so bildgewaltig von der Präsenz. Aber wir hatten dann die Maulwurfsstadt gefühlt für die etwas Jüngeren gedacht. Aber was ich da wieder fand, und das finde ich bei dir ein ganz spannendes Element, deine Zeichnungen, selbst dann, wenn etwas plötzlich passiert, sind sehr ruhig. Also das ist nie reißerisch gefühlt. Wie, also machst du das bewusst? Und wie schaffst du das? Solltest du es bewusst machen? Und wenn du es nicht bewusst machst, kannst du das ja nicht beantworten.
Doch, ich mache das schon bewusst. Ich glaube, diese beruhigende Wirkung ist ein bisschen auch meinem Stil geschuldet, weil ich eben mit feinem Strich und Aquarellfarbe arbeite. Und auch selbst eine dramatische Szene, wenn zum Beispiel eine Katze ins Bild springt, trotzdem sehr viele kleine Details im Bild verstecke. Also ich neige dann nicht dazu, den Hintergrund zu verwischen, wie man es vielleicht machen würde, weil man Geschwindigkeit drin haben möchte, sondern so eine Szene gehe ich genauso an wie eine Landschafts Aufnahme. Es passiert nur handlungsmäßig viel, aber ich versuche das jetzt nicht wiederzuspiegeln in Linienführung zum Beispiel und reduziere den Hintergrund auf ein paar geschwungene, schnelle Linien. Also das ist dann die Sache, die mich vielleicht vom Comic wiederum ein bisschen unterscheidet, dass ich diese gestalterischen Geschwindigkeitslinien zum Beispiel dann nicht benutze.
Und von den Farben her, ich bin unfassbar schlecht, muss ich sagen, was so Kunstzuordnung angeht. Ich benenne es jetzt mal so und vielleicht ist mein Begriff sogar richtig. Die Farben sind eher so gedeckt und, wie soll ich das sagen, gedeckt, pastellfarbig sind sie nicht. Also die schreien nicht so, die Farben, ne? Das sind immer sehr. Weißt du, was ich meine und kannst dem Hörer helfen, was ich versuche zu sagen?
Ja, die Farben sind eher, wenn ich das umschreiben würde, in der Realität orientiert. Und das unterscheidet es vielleicht auch von anderen Kinderbüchern. Da ist zum Beispiel, wenn eine Wiese zu sehen ist, die ist einfach grün. Dein Baum, der zu sehen ist, ist einfach grün mit einem braunen Stamm darunter. Und man hat vielleicht nicht so diese Schattierungen oder Farbveränderungen, die jetzt in der Realität vorkommen würden. Ich versuche eher so eine Farbwelt, Farbästhetik zu benutzen, wie sie auch in der realen Welt wahrgenommen wird. Also man hat Schattierungen, es sind in Farbtönen wiederum andere Farbtöne enthalten. Und es ist dadurch alles ein bisschen reduzierter im Vergleich zu manch anderem Kinderbuch, wo eben irgendetwas, ein roter Ball ist ein roter Ball. Bei mir wäre der Ball nur an einigen Ecken rot und dann kommt so ein dunklerer Übergang, dann kommt ein bisschen Blau dazu. Die Schattenseite ist dann vielleicht fast ganz schwarz. Also ich habe dann diese ganzen Zwischentöne und diese ganzen abgestumpften Farbtöne noch mal mit drin. Und zusätzlich noch so eine kleine Tendenz vielleicht zum Sepia-Ton oder zum Ockerton, weil gerade die Mäuseabenteuer haben auch so eine leichte historische Komponente. Und das deutet so ein klein bisschen auf ältere Fotografien zum Beispiel hin oder ältere Filmaufnahmen. Man kennt das aus dem Kino tatsächlich auch, da wird ja auch über Farbtemperaturen und ähnliches mal viel gemacht, wenn irgendetwas in früheren Zeiten, zum Beispiel, wir hatten es ja eben schon gehört, Indiana Jones, da ist dann eine gewisse Farbästhetik, die einfach schon so ein bisschen sagt, wir sind hier in einer etwas älteren, in einer etwas älteren Periode gerade.
Jetzt sprachen wir kurz darüber, wie das ist während des Schaffensprozesses und Rückmeldung von Testkindern, um das mal so zu benennen. Wie ist es denn dann im Nachgang? Also kriegst du Fanpost? Kriegst du Bilder? Kriegst du Rückmeldung irgendwie über den Verlag? Ich meine, du bist jetzt nicht schwer zu finden im Internet, aber du bist auch nicht so prominent in dem Sinne, dass der Verlag sagt, hier schickt eure Bilder der Maus an den Torben oder so. Also kriegst du in irgendeiner Art und Weise Feedback und wenn ja, welches?
Ich kriege tatsächlich auch ganz gut Feedback, ja. Vor allem natürlich auf Lesereisen, also so einen direkten Austausch mit den Kindern und auch mit den Eltern, die dann zu den Lesungen kommen. Dann natürlich auch die klassische Postrückmeldung. Also Kinder schreiben mir auch, manchmal geht es über den Verlag und manchmal, wenn man genau guckt, findet man auch irgendwo eine Postadresse. Da geht die Post dann auch direkt an mich. Also es kommt tatsächlich auch viel vor. Und natürlich, E-Mail ist auch häufig dabei.
War da irgendwas bei, was dich total überrascht hat, was du gar nicht so hast kommen sehen an Rückmeldungen, an Einzelrückmeldungen oder an der Struktur der Rückmeldung?
Und ich habe fast schon zu viel bewegende Rückmeldungen bekommen, um da jetzt ein Beispiel direkt rauswählen zu können. Aber tatsächlich viel sehr Lobendes. Also ich habe auch von Eltern autistischer Kinder schon Rückmeldungen gekriegt, die wirklich gut mit diesen Bildern und dieser Art der Geschichtenerzählung mit ihren Kindern arbeiten können. Also dieses sich in diese Bilder verlieren, dieses Detailversessen, was ich quasi so akribisch in die Bilder rein arbeite, kann dann auch ähnlich akribisch wieder aus den Bildern rausgelesen werden und das funktioniert ganz gut. Dann habe ich Rückmeldung gekriegt von tatsächlich etwas älteren Kindern, die dann schon so in ihren 80ern oder 90er Jahren waren und gesagt haben, dass sie früher auch in der Flugzeugindustrie gearbeitet haben und trotzdem jetzt mit im hohen Alter noch mal ein Bilderbuch gekauft hätten, weil sie das Thema so interessiert. Ja, also ich
Oh,
bunteste und schönste Rückmeldung kriegt. Und natürlich auch viel kreative Rückmeldung, also Zeichnungen, die gemacht werden und auch Beobachtungen aus meinen Büchern. Also, Kinder überraschen mich auch wirklich immer wieder, wie genau sie auch in diese Erzählwelten eintauchen können und wie gewissenhaft sie dann auch Sachen analysieren. Da bin ich dann immer selber ganz fasziniert und muss mir das dann merken für meine eigene Arbeit, dass ich nicht sagen kann, oh, das ist vielleicht nur für Kinder, da muss ich nicht so richtig drüber nachdenken. Kinder sind wesentlich kritischer manchmal, als man sich das als Erwachsener vorstellt.
Wir hatten das bei dem, wo du das gerade so benennst, wir hatten das, glaube ich, bei dem Einstein-Buch. Ich glaube, die kleine Maus schläft da einmal kurz ein. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, du wahrscheinlich viel besser. Und dann geht das so weiter und irgendwann sagte mein Sohn, ja, aber das träumt der ja alles, weil der ist da ja eingeschlafen, der wird gleich noch aufwachen und dann wird sich zeigen, ob er durch die Zeitreise wirklich auch die Echtwelt verändert hat. Und ich saß da und dachte, okay, habe ich jetzt so gar nicht kommen sehen, aber ja, kann man so, weil gerade diese Zeitreisegeschichte war ja auch ein Stück weit herausfordernd und arbeitete zumindest bei meinem Sohn mit einem völlig sich frei entwickelnden Fantasieding, dass so als Erwachsener du nicht gewohnt bist. Als Erwachsener lässt du dich mehr oder minder vom Erzähler durch die Geschichte führen, aber als Kind augenscheinlich gestehst du dir zu, dann in die Nebenbereiche zu gehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine der Sachen, die ich als Rückmeldung bekommen habe, die mich wirklich begeistert hat, weil ein Kind hatte mir dazu geschrieben, so sehr in diese quasi Zeitreisegeschichte eingestiegen ist, in diese Paradoxie dahinter, dass er mich da auf einen Punkt hingewiesen hat, an den ich selber gar nicht gedacht habe. Und das hat mich dann wirklich überrascht, weil ich dachte, ich hätte das wirklich gut durchdacht. Und diese kleine Andeutung anfangs, dass die Maus einmal kurz eingeschlafen ist und quasi ja einen Tag verpasst hat, ist zum einen die Begründung für die Geschichte. Sie ist zu spät dadurch bei einem Käsefest und plant überhaupt dann erst einen Zeitsprung. Aber wenn man dann genau das Buch bis zu Ende guckt, sieht man, dass dieses Bild mit der eingeschlafenen Maus ganz am Ende noch einmal zu sehen ist. Und das ist tatsächlich dann vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, vielleicht hat sie es wirklich nur geträumt. Insofern,
Hat mein Kind vielleicht den besseren
wunderbar,
Blick gehabt?
ja,
Ja.
wunderbar die kleinen Subtilitäten rausgelesen.
Hast du geahnt, dass diese Maus so weit tragen wird? Also ich finde, natürlich tendiert man immer zu der Aussage, naja, ich habe das erstmal gemacht und glaubt, hat mich gefreut. Aber man hat ja ab und zu das Gefühl bei Projekten, also das könnte jetzt wirklich mal was Größeres werden. Hattest du so ein Gefühl vor 10 Jahren oder eigentlich war das eines von vielen Projekten?
Es war zumindest mein einziges Projekt. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon quasi vollberuflich gearbeitet, auch als Illustrator, allerdings in einem völlig anderen Bereich, und hatte eben das Dilemma, dass ich meine Abschlussarbeit noch machen musste, meine Diplomarbeit. Und im Rahmen dieser Diplomarbeit wollte ich dann etwas machen, was so ganz anders war als das, was ich mittlerweile schon so im üblichen Berufsalltag gemacht habe. Und deswegen hatte ich die Idee, zumindest zum Diplom möchte ich einmal ein Kinderbuch geschrieben und illustriert haben. Und habe mir dann diese Geschichte der fliegenden Maus nochmal hervorgenommen. Die Idee dafür hatte ich kurz vorher schon mal gehabt. Und das wird jetzt meine Abschlussarbeit. Danach werde ich sowas wahrscheinlich nie wieder machen, weil ich dann schon im Werbe- oder im Zeitschriftenbereich mich gesehen habe. Da habe ich dann auch versucht, schon massiv Fuß zu fassen. Aber ich hatte eben den Wunsch, einmal ein Kinderbuch zu machen. Das hat mich ein Stück weit dann auch befreit, weil ich jetzt nicht auf irgendeine Veröffentlichung oder als den Karriereschritt hingearbeitet habe. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt ein Bilderbuch und möchte dann in den Bilderbuchmarkt starten, sondern ich habe gesagt, ich möchte ein Bilderbuch machen, genauso wie ich es möchte, wie es mir gefallen würde. Und auch mit allen Einschränkungen, die damit einhergehen, zum Beispiel eben das nicht sehr bunt zu machen, es nicht kurz zu halten, also nicht die üblichen 32 Seiten, sondern das darf ruhig auch ein bisschen erzählerisch und ein bisschen typisch werden. Also alles, was quasi uns gesagt wurde, was so gar nicht gefragt ist, habe ich gemacht. Das war dann erstaunlicherweise genau das Alleinstellungsmerkmal, das dann meinen jetzigen Verleger bei Nordsüd überzeugt hat, weil es eben so aus der üblichen Projektmenge herausstach. Ja, aber wie gesagt, geplant habe ich nicht, aber ich war unglaublich froh, dass ich völlig unerwartet diese Tür aufgestoßen hatte. Und heute bin ich komplett fast ausschließlich im Bilderbuch- und Kinderbuchbereich unterwegs und habe diesen anderen Arbeitsweg, den ich ursprünglich mal begangen habe, mehr oder weniger abgebrochen.
Fehlt der dir? Also würdest du gerne irgendwie mehr Werbesachen oder was ganz anderes machen? Oder bist du jetzt für dich irgendwie da angekommen, wo du sagst, das kann ich schon noch die nächsten 10, 20 Jahre machen?
Ziemlich gut aufgehoben. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Es kommen immer mal wieder auch vielleicht Auftragsarbeiten, die so ein bisschen anders aussehen, die in einen anderen Bereich gehen. Mich hält ja, solange ich jetzt nicht ein großes Projekt auf dem Tisch habe, auch nichts davon ab, mal was anderes zu machen. Ein bisschen Abwechslung ist ja auch durchaus wünschenswert.
Zum Ende eines Interviews die unvermeidliche Frage, die man jedem Kreativen stellen muss als Journalist. Wie geht es denn weiter mit der Maus, dem Mäuserich, die Maus? Das schwankt ja hier und da, dass man das Gefühl kriegt, zumindest wir, dass wir ab und zu schwanken, welches Geschlecht diese Maus hat. Wann dürfen wir was Neues erwarten oder ist das gar nicht absehbar? Diese Frage muss ich ja einfach stellen.
Ganz konkret ist es noch nicht absehbar. Ich habe ja sowieso immer recht lange Produktionszeiten, allein durch die üppige Länge meiner Bücher. Also das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ein neues Mäuseabenteuer dann erscheint. Wahrscheinlich kommt sogar vorher noch mal etwas Mäusefreies. Also ich habe tatsächlich in der Vergangenheit häufig das so gehandhabt, dass es ein Mäusebuch gab, dann kam irgendwas anderes, zum Beispiel die Maulwurfstadt, dann gab es wieder eine Maus, dann kam wieder was anderes und irgendwann, wird dann wahrscheinlich allerdings auch der sechste Teil der Mäusereihe dazukommen. Aber wie gesagt, vorher vielleicht noch was anderes.
Wie auch immer, Familie Bartoschek wird das auf jeden Fall kaufen. Das heißt, hier hast du sicherlich ein verkauftes Exemplar schon mal sicher. Vielen Dank, Torben Kuhlmann. Und viel Erfolg weiterhin. Und viel Spaß, vor allem viel Spaß.
Recordings.